NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, am Mikrofon Brigitte Simnacher. Eine schreckliche Bilanz. 10 Menschen sterben in der vergangenen Nacht, als in Hordorf, Sachsen-Anhalt, ein Güter- und ein Personenzug frontal zusammenstoßen. Weitere Themen an diesem Sonntagabend. Abertausende Menschen demonstrieren weiter gegen das Mubarak-Regime in Ägypten. Wir informieren Sie auch über die Situation in den Badeorten und an den Pyramiden. Die Unruhen in Ägypten und die Ohnmacht der amerikanischen Regierung, dazu heute der Kommentar. Die Gorch Fock segelt wieder nach Hause und wie gewohnt am Ende des Echos die Sportereignisse des Sonntags. Über die Ursache des Zugunglücks in Sachsen-Anhalt wird noch gerätselt. Handelt es sich um menschliches oder technisches Versagen? Gestern Abend gegen 22.30 Uhr nahe dem Ort Hordorf prallten ein Güterzug und ein Personenzug bei voller Geschwindigkeit aufeinander. Die Bahnstrecke ist an dieser Stelle eingleisig. 10 Menschen waren sofort tot, Dutzende wurden verletzt, viele davon schwer. Elke Kirschner schildert den Tag nach dem Zugunglück in Hordorf.
In Hordorf herrscht große Trauer und Bestürzung. Bei einem Gottesdienst haben Helfer und Anwohner gemeinsam der Opfer gedacht. Viele Hordorfer waren direkt nach dem Zusammenstoß an den Unfallort geeilt. Unter ihnen auch Dieter Klenke, der Bürgermeister von Oschersleben und Hordorf.
Mir bot sich ein Bild des Schreckens, muss man so sagen. Selbst erfahrene Polizisten mir gegenüber haben geäußert, wir waren ja schon bei vielen Morden oder ähnlichen Dingen. Das kann man einfach nicht vergleichen. Glücklicherweise haben auch viele Hordorfer Bürger, die unmittelbar in der Bahnhofstraße wohnen, gleich nachdem dieser große Knall dort gewesen ist, vor Eintreffen der Rettungskräfte schon mit Leitern versucht, einige Leute aus den Zügen rauszuholen.
Vor allem das Zusammenspiel der Rettungskräfte habe sehr gut funktioniert. Martin Seger von der Bundespolizei ist sicher, es hätte noch schlimmer kommen können.
Wenn man sich das Unfallgeschehen hier vor Ort anguckt, dann grenzt es an ein Wunder, dass es nicht noch mehr Tote gegeben hat, dass da überhaupt einer lebend rausgekommen ist. Ich führe das unter anderem auch ganz entscheidend darauf zurück, dass sehr, sehr rasch bereits in weniger als 30 Minuten nach dem Unfallereignis die ersten Rettungskräfte hier vor Ort waren und schnell erste Hilfe leisten konnten.
Die Katastrophe ereignete sich in der Nähe von Magdeburg, als in der Nacht zum Sonntag der Personenzug ungebremst mit einem Güterzug zusammenstieß. 10 Menschen starben, 23 wurden verletzt. Sie werden in Krankenhäusern der Region behandelt, darunter auch junge Leute aus Georgien, Kasachstan, Brasilien und Portugal. Einige schweben noch immer in Lebensgefahr. Der Chef des St. Salvator Krankenhauses in Halberstadt, Klaus Begal:
Wir mussten teilweise gleichzeitig mehrere OP-Säle öffnen und dementsprechende Teams zur Verfügung haben, um die Patienten zu versorgen. Natürlich ist der Gesundheitszustand der Patienten nach wie vor ernst, aber wir werden alles daran tun, dass wir die Patienten hier intensivmedizinisch so behandeln, dass sie wieder gesund werden.
Inzwischen werden die Spuren der Verwüstung nur langsam beseitigt. Die Bundespolizei wertet die Fahrtenschreiber aus. Sie prüft Signale, Zugmaschinen und Waggons. Eine Bahnsprecherin hat inzwischen eingeräumt, dass ein modernes Sicherungssystem auf dieser Strecke noch nicht installiert worden sei. Es verhindert, dass ein Lokführer ein rotes Signal überfährt. Der Zug wird automatisch zum Stehen gebracht. Die Gleise zwischen Magdeburg und Halberstadt sind erst zur Hälfte mit diesem System ausgerüstet. Der Abschnitt am Unglücksort gehört nicht dazu. Dort wird der Verkehr von einem mechanischen Stellwerk aus überwacht.
Zu den Unruhen in Ägypten, zu den heutigen Demonstrationen und Protestkundgebungen. Das Militär hat inzwischen als Ordnungskraft in vielen Städten, kleinen wie großen, die offenkundig überforderte Polizei abgelöst. Soldaten sichern nun Regierungs- und Behördengebäude mit Panzern. Unser Korrespondent Martin Durm war, ebenso wie die Demonstranten, auch nach Beginn der Ausgangssperre am Nachmittag noch unterwegs. Hier seine Reportage aus dem Zentrum Kairos.
Für Punkt 16 Uhr hat das Mubarak-Regime den Beginn der Ausgangssperre befohlen. Aber um 16 Uhr stehen sie immer noch in Massen auf dem Midani Tahrir. Tausende, Zehntausende. Nieder mit Mubarak, rufen sie seit Stunden. Und als Antwort der herausgeforderten Machthaber fliegen mit dem Beginn der Ausgangssperre Kampfjets im Tiefflug über die Menschenmassen hinweg. Aber die da unten in den Straßen schreien weiter an gegen dieses Regime, das es zurzeit nur noch als staatliches Fernsehbild gibt und als Drohgebärde am Himmel über Kairo. Was sich heute hier im Herzen der ägyptischen Hauptstadt versammelt hat, ist alles, was diese Gesellschaft ausmacht und prägt. Männer in Krawatte und Anzug, Angestellte, die DIN A4-Papierblätter hochhalten mit der Aufschrift »Mubarak verschwinde«, Bauern, dunkel verschleierte Frauen aus den verarmten Vorstädten, Richter, Anwälte. Sie alle sind auf der Straße, sogar die bärtigen Würdenträger der Al-Azhar-Universität sind gekommen. Wenn dieses Regime je behaupten konnte, es stütze sich auf diese Gesellschaft, dann bricht ihm die Gesellschaft in diesen Tagen stückweise weg. Tage des Zorns, sagt ein junger Mann mit geschwollenem, blau geschlagenem Gesicht.
I was under the torture of the police. Okay?
Gestern nach der Demonstration hat mich die Polizei ins Gefängnis verschleppt und gefoltert. 5 Mann haben mit Knüppeln auf mich eingeschlagen. Dann brachten sie einen an Ketten und Füßen Gefesselten rein. Wir waren einen Moment lang allein. Er sah fürchterlich aus und er sagte, versprich mir, dass du den anderen sagst, was sie mir angetan haben. Sein Name war Sharif.
His name was Sharif.
Und jetzt steht er mit seinem zerschlagenen Kopf wieder auf dem Midani Tahrir. Die Muslimbrüder haben die Opposition zur Einheit aufgerufen. Der Vorzeige-Oppositionelle des Westens, Friedensnobelpreisträger Mohammed el-Baradei, hat noch einmal seine Bereitschaft erklärt, eine Übergangsregierung zu bilden. Doch das interessiert die Leute auf dem Midan Tahrir nur am Rande. Wir wollen keinen Baradei und wir wollen auch keine Muslimbrüder. Wir Ägypter wollen selbst entscheiden, wer uns regiert. Es geht momentan auch gar nicht darum, wer kommt. Es geht nur darum, dass Mubarak geht. Panzer fahren jetzt in neue Positionen auf dem Platz, versperren die Wege, die zum ägyptischen Museum und zur Mugamma führen, dem grauen Verwaltungskoloss, wo seit 30 Jahren die Klagen, Beschwerden, Anliegen der ägyptischen Bürger abgestempelt werden und in Aktenschränken verrotten. Die Demonstranten wollen keinen Regierungswechsel mehr. Was sie wollen, ist ein anderes Land. Und der Wunsch danach ist so groß, dass der alte Fluch, der die Ägypter so lange gequält hat, mit einem Mal nicht mehr wirkt. Die Angst vor der Macht.
What are we gonna lose? We lost our jobs. We have no income. We have nothing.
Wir haben keine Angst mehr. Wozu auch? Wir haben kein Einkommen, um anständig zu leben. Keine Jobs, nichts. Wir müssen jetzt um unser Leben kämpfen, sagt einer von ihnen. Wir müssen das tun, was ihr in Europa getan habt. Es geht um unsere Freiheit. Den Preis dafür zahlen wir. Wir wollen doch einfach nur in Ruhe gelassen werden, von der Arbeit nach Hause kommen und uns in ein sauberes Bett legen. Doch dieses Regime wird den Ägyptern ihre Ruhe, die sie sich so sehr wünschen, nicht ohne Gegenwehr geben.
Noch eine Information. Friedensnobelpreisträger Mohammed el-Baradei ist zu den Demonstranten gestoßen, obwohl er unter Hausarrest steht. Das haben vor kurzem die Nachrichtenagenturen gemeldet. Noch ist die Lage ruhig in den ägyptischen Urlaubsorten am Roten Meer. Die deutschen Reiseveranstalter versprechen jedenfalls, im Notfall könnten Touristen schnell ausgeflogen werden. Auf dem Flughafen in Kairo herrscht aber bereits, so berichten es Augenzeugen, ein, wie sie sagen, fürchterliches Gedränge. Jürgen Striak über die Situation der Touristen.
Die Entwicklung der Ereignisse im Land hat nicht nur die Ägypter überrascht, sondern auch die Touristen. Vor allem, wenn sie sich an Orten befanden, an denen die Polizei von einer Sekunde auf die andere eben noch friedliche Demonstrationen brutal auseinandertrieb. Sie zittere am ganzen Leib, sagt diese französische Urlauberin in Kairo, während sie sich in Sicherheit bringt. Wir haben ungeheure Angst, erklärt eine spanische Touristin. Wir sitzen im Hotel fest und sind aber noch 2 Tage hier. In den Badeorten am Roten Meer fühlen sich die Feriengäste relativ sicher. Hier ist es ruhig. Demonstrationen wurden bislang nicht gemeldet. In Sharm el-Sheikh ist jedoch jetzt das Militär einmarschiert. Problematisch ist die Situation in Oberägypten, wie etwa in Luxor oder Assuan. Zu Übergriffen gegen Ausländer kam es noch nicht, aber auch hier hat es in den letzten Tagen Protestaktionen gegeben. In Luxor wurde die Zentrale von Mubaraks Regierungspartei in Brand gesetzt. Die Polizei hat sich in den Orten komplett zurückgezogen. Panzer stehen in den Straßen. Die Nilkreuzfahrtschiffe haben ihre Anlegestellen vor die Städte verlegt. Es gebe keine Touristenpolizei mehr, sagt ein ägyptischer Reiseleiter in Luxor. Die Touristen würden derzeit weniger bewacht als zu normalen Zeiten. In den Ferienorten am Roten Meer hingegen bereitet vor allem die Versorgung mit Lebensmitteln Kopfzerbrechen. Noch ist sie allerdings gewährleistet. In Kairo versuchen viele Touristen, das Land zu verlassen. In den Hotelhallen stehen Berge an Koffern für die Abreise bereit. Manch einer versucht, doch noch schnell Sehenswürdigkeiten zu besuchen, wie dieser japanische Tourist, der zu den Pyramiden fuhr. Auf dem Weg zurück ins Hotel mussten wir die U-Bahn nehmen. Sie war überfüllt, die Menschen trugen einen Mundschutz wegen des Tränengases. Während das Auswärtige Amt in Berlin nur von Reisen in die Städte mit Ausnahme der Badeorte abrät, wird erwartet, dass eine Sondermaschine Angehörige von Mitarbeitern deutscher Institute aus dem Land fliegt. Mehrere arabische und einige westliche Staaten begannen damit, ihre Bürger zu evakuieren. Auf dem Flughafen in Kairo sitzen tausende Passagiere fest. Die Zufahrtswege zu den Terminals sind verstopft. Eine Touristin aus Bayern wartet seit gestern auf ihren Flug.
Die Lufthansa konnte anscheinend nicht reinkommen. Und wir werden sehen, dass wir eine Möglichkeit finden. Und wenn es nach London oder Athen geht, wir werden rauskommen.
Das Auswärtige Amt hat seine Sicherheitshinweise für Reisen nach Ägypten aktualisiert. Es rät allen Reisenden, sorgfältig zu prüfen, ob sie ihr Reisen unter den gegenwärtigen Bedingungen antreten wollen. Man hat den Eindruck, die US-amerikanische Regierung und auch Präsident Obama verfolgen die Ereignisse in Ägypten so wie, ja, das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange starrt. US-Außenministerin Hillary Clinton hat zum Beispiel in den Sonntagstalkshows erneut zum nationalen Dialog und zur Gewaltlosigkeit in Ägypten aufgerufen. Wie schon zuvor hat sie es vermieden, zu Forderungen der Demonstranten nach einem Rücktritt von Präsident Mubarak Stellung zu beziehen. Das Dilemma, in dem die USA stecken, bewertet Ralf Siener.
Nichts ist manchmal schlimmer, als wenn sich Wünsche erfüllen, lautet einer von Obamas wenigen ironischen Lieblingssätzen. Obamas Demokratisierungswunsch für die arabische Welt, mit friedensnobelpreiswürdigen Worten in seiner Kairoer Rede vorgetragen, beginnt sich zumindest in Ansätzen zu erfüllen. Tunesiens Herrscher verließ fluchtartig das Land. Ägyptens Mubarak wird nicht einfach wie geplant die Macht an seinen Sohn weitergeben können. Und selbst auf der arabischen Halbinsel gibt es erste Proteste. Ob in Jemen, in Tunesien oder Ägypten. Die Bevölkerung fordert ein, was der US-Präsident gern als kulturübergreifende und universelle Menschenrechte zu bezeichnen pflegt. Doch was, wenn sich die Demokratisierungswünsche der Menschen wirklich erfüllen? Schon jetzt plagt Obama und seine Strategen im Weißen Haus und im amerikanischen Außenministerium die albtraumhafte Angst vor dem Danach. Wenn nicht Mubarak, wer dann? Fragen sich Amerikas, Maghreb und Nahostexperten. Die USA hatten nicht zuletzt deshalb so sehr darauf gedrängt, dass die direkten Friedensgespräche zwischen Palästinensern und Israelis wieder aufgenommen wurden, weil sie auf Mubaraks Mithilfe bauten, solange der gesundheitlich Angeschlagene noch unangefochten im Amt war. Doch den einflussreichen arabischen Alliierten Mubarak der vergangenen Jahrzehnte, den gibt es für Amerika und Israel nicht mehr. Der immer wieder Brücken zu den Palästinensern baute, der alle Sanktionsverschärfungen gegen den Iran unterstützte und Ägyptens islamistische Terroristen wie den Bin Laden-Vertrauten al-Zawahiri rigoros bekämpfte. Was, wenn Ägyptens Muslimbrüderschaft und Dschihadisten den Wir-sind-das-Volk-Aufstand für ihre Zwecke instrumentalisieren? Was, wenn der Nachfolger von Mubarak nicht der den Amerikanern wohl vertraute Herr El-Baradei wird, der einst tapfer als ehemaliger Chef der Internationalen Energieagentur den Irak-Angriffskrieg des George W. Bush zu verhindern suchte? Was, wenn sich Ägyptens Muslimbrüderschaft ans Ruder putscht und den ägyptischen Friedensvertrag mit Israel als Makulatur betrachtet? Jetzt rächt sich für die USA, dass es sich US-Präsidenten von Clinton bis Obama so behaglich mit dem Autokraten in Kairo eingerichtet hatten und die Mubarak-Opposition schlicht ignorierten. Hin und wieder ein nachdenkliches Wort zum Thema Menschenrechte beim Staatsbankett, das war's. Ansonsten floss die milliardenschwere Militärhilfe. Außenministerin Hillary Clinton vermied es bei ihrem letzten Mubarak-Besuch sogar, den Namen des prominenten, inhaftierten ägyptischen Oppositionspolitikers Ayman Nour auch nur zu erwähnen. Die USA wollten den Pharao von Kairo nicht verärgern. Doch selbst Saudi-Arabiens Ölpharao wird nicht für immer gottähnlich auf seinem Herrscherthron sitzen. Für das ölabhängige Amerika beginnt jetzt das große Zittern. Was in Tunis und Kairo begann, das kann schnell im saudi-arabischen Jeddah enden. Nichts ist manchmal schlimmer, als wenn sich Wünsche erfüllen.
Aufstand in Nordafrika, Amerikas Angst vor dem arabischen Frühling. Das war der Kommentar von Ralf Siener. Auf WDR 5 und NDR Info hören Sie das Echo des Tages. In Israel bewerten politische Beobachter die Äußerungen von Präsident Obama, Außenministerin Clinton und anderen Regierungsvertretern so. Die USA würden ihren Verbündeten, Ägyptens Präsident Mubarak, im Stich lassen. Die israelische Regierung indes reagiert auf die Unruhen im Nachbarland Ägypten äußerst vorsichtig. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht von aufmerksamer Sorge. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrengott.
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gab am Vormittag die offizielle Marschroute aus. Vor Beginn der Kabinettssitzung in Jerusalem erklärte der Regierungschef: Unsere Bemühungen haben die Absicht, die Stabilität und die Sicherheit in unserer Region aufrechtzuerhalten. Ich erinnere Sie daran, dass der Frieden zwischen Israel und Ägypten seit über 3 Jahrzehnten andauert. Und es ist unser Ziel zu gewährleisten, dass diese Beziehungen andauern. In diesen Zeiten müssen wir natürlich Verantwortungsbewusstsein, Zurückhaltung und maximale Besonnenheit zeigen. Und ich habe daher meinen Ministern gesagt, sich von Erklärungen über dieses Thema zurückzuhalten. Wie die Tageszeitung Maariv unter Berufung auf israelische Regierungskreise meldet, rechne Israel weiterhin damit, dass es Staatspräsident Mubarak gelingen werde, sein Regime zu stabilisieren. Diese Einschätzung basiere auf der Berufung des langjährigen ägyptischen Geheimdienstchefs Omar Suleiman zum Stellvertreter Mubaraks. Die israelischen Streitkräfte seien der Auffassung, wie der Armee-Rundfunk meldete, dass die Unruhen in Ägypten das militärische Gleichgewicht im Nahen Osten verändern würden. Militante Palästinensergruppierungen im Gazastreifen könnten die instabile Situation in Ägypten ausnutzen, um über die Sinai-Halbinsel Munition in den Küstenstreifen zu schmuggeln. Im Gazastreifen kommt es unterdessen nach Angaben von Augenzeugen zu ersten Engpässen bei der Lieferung von Benzin und Diesel. Diese Treibstoffe für den privaten Gebrauch stammen im Gazastreifen vollkommen aus den unterirdischen Pipelines zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Israels Medien kommen in ihren Analysen zu den Vorgängen im Nachbarland einhellig zu der Einschätzung, dass Mubarak sich nicht mehr lange werde halten können und Israel damit seinen einzigen strategischen Partner in der arabischen Welt verlieren würde. Die US-Regierung habe zudem Mubarak sehr rasch fallen gelassen. Wir sind jetzt allein, wie eine der Schlagzeilen in den israelischen Tageszeitungen lautete. Bei Passanten auf den Straßen von Jerusalem war heute dieses Gefühl vorherrschend. Amerika hat seinen besten Freund im letzten Jahrzehnt innerhalb von einer Sekunde verkauft. Das kann uns auch berühren. Wir sind von unseren Verbündeten und von Amerika abhängig. Wir können eines Morgens aufwachen und feststellen, dass uns niemand mehr in der Welt unterstützt. Heute müssen wir also 10-mal vorsichtiger sein. Hinter den diplomatischen Kulissen, so meldet die Tageszeitung Israel Hayom, habe die israelische Regierung massive Kritik am Krisenmanagement des Weißen Hauses geübt. Washington habe Mubarak verstoßen. Ministerpräsident Netanyahu kündigte heute an, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die morgen zu den bilateralen Regierungskonsultationen in Israel eintreffen wird, über die, Zitat, jüngsten Ereignisse in der Region zu sprechen.
Wie der Zufall es so will, reist morgen also die halbe Bundesregierung in den Nahen Osten. Die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen stehen an, ein lange verabredeter Termin. Selbstredend wollen Kanzlerin Merkel und Außenminister Westerwelle mit ihren israelischen Kollegen die Unruhen in Ägypten jetzt ebenfalls erörtern. Der Außenminister, der schon heute nach Israel flog, erläuterte in Berlin die deutsche Position. Informationen von Dietmar Riemer.
Unmittelbar vor Beginn seiner Reise nach Israel, wo Außenminister Westerwelle an denen am Montag beginnenden deutsch-israelischen Regierungsberatungen unter Leitung von Israels Ministerpräsidenten Netanyahu und Bundeskanzlerin Merkel teilnimmt, hat sich Westerwelle mit einem klaren Bekenntnis zu den Forderungen der Demonstranten in Ägypten nach mehr Demokratie und Freiheit zu Wort gemeldet.
Die deutsche Bundesregierung steht natürlich an der Seite derer, die nach Demokratie und nach selbstverständlichen Bürger- und Menschenrechten rufen. Ich will aber auch aus aktuellem Anlass hinzufügen, Bürgerrechte, Menschenrechte, sie zu gewährleisten, ist nicht nur ein selbstverständliches Anliegen, sondern es ist eben auch die beste Art und Weise, gegen Instabilität und auch gegen religiösen und politischen Extremismus zu wirken.
Westerwelle warnte die ägyptische Führung, ohne jedoch Namen zu nennen, davor, ihr eigenes Land zu destabilisieren, sollte versucht werden, das Land ohne demokratische Rechte der Bevölkerung zu regieren.
Wir wissen noch nicht, wie die politischen Entwicklungen in Ägypten weitergehen. Eines wissen wir, zur Tagesordnung zurückkehren einfach so, das kann niemand. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher gewesen ist. Denn hier beginnt etwas in der arabischen Welt, nämlich eine Sehnsucht nach Freiheit, auch öffentlich und offensichtlich zu werden.
Jede Gewaltanwendung gegen die eigene Bevölkerung werde eher, so Westerwelle, den Fundamentalisten in die Hände spielen. Dazu gehöre auch der Versuch, freie Berichterstattung einzuschränken oder die Kommunikationsmittel lahmzulegen. Erst gestern hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien die ägyptische Regierung und die Demonstranten zum Gewaltverzicht aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten Kanzlerin Merkel, Frankreichs Staatspräsident Sarkozy und der britische Regierungschef Cameron Mubarak auf, einen Transformationsprozess einzuleiten, bis hin zu einer Regierung, die sich so wörtlich auf eine breite Basis stütze, sowie freien und fairen Wahlen. Mit Blick auf den Friedensprozess im Nahen Osten mahnte Westerwelle Israel zu Zugeständnissen an die Palästinenser.
Wir sind als deutsche Bundesregierung der Überzeugung, dass ein Einfrieren der Siedlungsaktivitäten eine richtige Entscheidung wäre, auch im Interesse eines notwendigen Friedensprozesses im Nahen Osten.
Soweit Außenminister Westerwelle. Das Weltwirtschaftsforum in Davos bezeichnen Kritiker als sündteure Schwatzbude auf hohem Niveau. Die Teilnehmer verteidigen die Veranstaltung naturgemäß und führen an, dass man nirgendwo sonst so viele interessante Gespräche mit Staats- und Regierungschefs und hochkarätigen Männern führen sowie Kontakte pflegen könne. Ergebnisse oder konkrete Verabredungen unter den teilnehmenden Politikern gibt es nicht. Sie haben aber auf dem Weltwirtschaftsforum eine Bühne, auf der sie ihre Ansichten publikumswirksam vertreten können. Zum Beispiel in Sachen Stabilität des Euro. Zum Abschluss des Forums in Davos der Bericht von Pascal Lechler.
Der Optimismus ist in die Vortragsräume des Davoser Kongresszentrums zurückgekehrt. Nach 2 Jahren, in denen man viel über die Krise diskutiert hatte, zeigten sich die meisten der 2500 Weltwirtschaftsforumsteilnehmer in diesem Jahr wieder positiver. Gerade deutsche Manager strotzen vor guter Laune, wenn sie an die Geschäftsaussichten für 2011 denken. Uwe Häuser, Wirtschaftschef der Wochenzeitung Die Zeit, versucht aber die Euphorie zu dämpfen. Es gebe weiterhin viele Risiken, meint der Weltwirtschaftsforumskenner.
Die Krise ist in mancher Hinsicht noch nicht vorbei. Das merkt man immer dann, wenn gerade wieder ein europäisches Land zu fallen droht. Und deswegen gibt es riesige Risiken von der Schuldenkrise bis zur Inflation, die Deutschland auch jederzeit wieder befallen können. Und ich glaube, diese Phase extremen Risikos, die wir jetzt seit 3 Jahren haben, die wird auch noch 2-3 Jahre dauern.
Im Mittelpunkt vieler Foren stand auch die Frage, wie weiter mit dem Euro. Die Rufe nach einem flexibleren Euro-Rettungsschirm wurden in Davos wieder lauter. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel bekundeten auf dem Weltwirtschaftsforum ihre volle Unterstützung für den Fortbestand der europäischen Gemeinschaftswährung. Scheitere der Euro, dann scheitere Europa, so die Kanzlerin. Angela Merkel betonte, dass es momentan keine Euro-Krise, sondern eine Schuldenkrise gebe. Die Bundeskanzlerin, aber auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verteidigten in Davos die deutsche Politik der Haushaltskonsolidierung, um damit Wachstum zu generieren. Die Kanzlerin reagierte auch auf die Kritik, Deutschland zeige sich in Europa zu wenig solidarisch.
Solidarität ist wichtig, die haben wir gezeigt. Aber Solidarität muss gepaart sein mit Solidität und Stabilität und besserer Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
Während die europäische Politik sehr stark in Davos vertreten war, zeigten sich beim Weltwirtschaftsforum nur wenige Mitglieder der Obama-Administration. US-Finanzminister Timothy Geithner bekräftigte in Davos die Haltung der USA, dass Ausgabensenkungen erst nach einem Wirtschaftsaufschwung sinnvoll seien. Wichtiges Thema in den Augen von Klaus-Peter Gusshurst, Deutschlandchef der Unternehmensberatung Booz & Company, war in diesem Jahr auch der Machtkampf zwischen China und den USA.
Hier gab es Riesendiskussionen über das Thema Aufwertung der chinesischen Währung, was meines Erachtens eine sehr schwache Argumentation auch der Amerikaner ist, ihre eigenen Probleme anzugehen. Das große Thema in den USA ist Schuldenabbau, Konjunktur nach vorne bringen, Arbeitslosigkeit abbauen. China geht relativ dogmatisch seinen Weg, auch mit Wachstumsraten wieder im Bereich von 10%. Und für Euro ist es schon irgendwie interessant zu sehen, dass wir ein bisschen so zwischen diesem USA-China-Thema reinrutschen und selbst mit unseren eigenen Währungsthemen nach wie vor beschäftigt sind.
Die politische Krise in Ägypten war nur am Rande Thema in Davos. Einige Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums forderten den ägyptischen Präsidenten Mubarak zu Kompromissbereitschaft gegenüber den Demonstranten sowie zu grundlegenden Veränderungen im Land auf.
Die Gorch Fock hat ihre dreimonatige Heimreise nach Kiel angetreten. Das Schulschiff der Marine verlässt seine Ankerposition vor der argentinischen Küste. Um die Vorwürfe aufzuklären, die Stammbesatzung habe Kadetten schikaniert, hat das Verteidigungsministerium die Rückkehr angeordnet. Das Ermittlungsteam bleibt vorläufig an Bord. Aus Südamerika, Julio Segador.
Für die Gorch Fock steht die Heimreise an. Zuvor hatte das Schiff am Pier in Ushuaia Kraftstoff und Lebensmittel an Bord genommen. Ende April wird die Dreimastbark in ihrem Heimathafen Kiel erwartet. Den ersten Stopp wird die Gorch Fock in etwa 12 Tagen in Valparaíso in Chile einlegen. Der offene Brief, den die Stammbesatzung an Bundesverteidigungsminister zu Gutenberg geschickt hatte und in dem die erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen worden waren, soll bei den ersten Ermittlungen der Untersuchungskommission keine Rolle gespielt haben. Das sagte Marinesprecher Fregattenkapitän Winkler dem ARD-Hörfunk. Die Kommission um Konteradmiral Koletschke habe ihre Arbeit professionell aufgenommen. Die Stimmung an Bord sei wie immer, so Winkler. Die Mannschaft gehe davon aus, dass das Segelschulschiff seine Aufgabe auch weiterhin ausfüllen werde. Der abberufene Kommandant der Gorch Fock, Norbert Schatz, ist während der Heimreise nicht mehr an Bord. Er wird in den kommenden Tagen aus Argentinien nach Deutschland zurückfliegen. Die Untersuchungskommission wird voraussichtlich bei dem Zwischenstopp in Valparaíso wieder von Bord gehen.
Nun ist Sportzeit im Echo des Tages. Marc Eschweiler ist im Studio. In der Fußball-Bundesliga läuft zur Stunde die letzte Partie des 20. Spieltags. In Frankfurt stehen sich die Eintracht und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Wie steht's, Marc Eschweiler?
Es steht noch 0:0, gespielt sind 65 Minuten, ist ein offener Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten. Am Nachmittag gewann der SC Freiburg 1:0 beim VfB Stuttgart. Freiburg springt dadurch in der Tabelle auf Rang 6 und hat nur noch 3 Punkte Rückstand auf den FC Bayern auf Platz 3. Stuttgart bleibt mit 16 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Im DFB-Pokal sind die Halbfinalspiele ausgelost worden. Der Titelverteidiger FC Bayern München trifft zu Hause auf den FC Schalke 04. Das zweite Semifinale bestreiten die Zweitligisten MSV Duisburg und Energie Cottbus. Die Halbfinalspiele sind für den 1. und 2. März terminiert. Unterdessen hat der FC Schalke noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Klub verpflichtete den früheren Europameister Angelos Charisteas. Der 30-jährige Grieche war zuletzt ohne Vereine und unterschrieb bei Schalke einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Blick in die zweite Fußball-Bundesliga. Arminia Bielefeld hat am Nachmittag gegen Spitzenreiter Hertha BSC mit 0:3 verloren. Berlin marschiert mit großen Schritten zurück in die Bundesliga. Die Arminia bleibt abgeschlagen letzter. Der SC Paderborn gewann 2:0 bei Union Berlin und Karlsruhe siegte 1:0 gegen Cottbus.
Wintersport. Beim Skispringen hat Deutschland wieder einen Adler, der auch gewinnen kann. Wie kommt's?
Ja, und der heißt Severin Freund, der ist richtig gut drauf, ist 22 Jahre alt und hat den Wettkampf in Willingen gewonnen und damit den 2. Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Aus Willingen, Volker Hirt.
Jetzt ist er endgültig in der Weltspitze angekommen. Severin Freund gewinnt in Willingen. 2. Weltcupsieg seiner Karriere und das vor heimischem Publikum. Diesen Erwartungsdruck muss man auch erstmal aushalten. 22 Jahre jung, abgeklärt, nervenstark, erfolgreich. Deutschland hat wieder einen Superadler. 2. Martin Koch, Österreich. 3. Simon Ammann aus der Schweiz.
Severin Freund zählt jetzt auch zum Favoritenkreis für die Weltmeisterschaft in Oslo, die vom 23. Februar bis 6. März stattfindet. Bei den Rodel-Weltmeisterschaften im italienischen Cesana sind die deutschen Doppelsitzer erstmals seit 15 Jahren ohne Medaille geblieben. Ronny Pietrasik und Christian Weise landeten nur auf Rang 9. Weltmeister wurden die Österreicher Andreas und Wolfgang Linger. Die Teamstaffel in Cesana musste wegen einer technischen Panne abgesagt werden. Das Starttor ließ sich nicht öffnen.
Handball. Bei der WM in Schweden stand heute das Finale auf dem Programm. Gerade ist das Spiel zu Ende gegangen. Wer ist jetzt Weltmeister?
Der alte Weltmeister ist doch neuer Weltmeister. Frankreich hat die Titelverteidigung geschafft und im Finale gegen Dänemark gewonnen mit 37:35 nach Verlängerung. Zuvor hatte sich Spanien durch einen 24:23 Erfolg gegen Gastgeber Schweden den 3. Platz gesichert. Und nach dem WM-Debakel der deutschen Mannschaft findet morgen ein Krisentreffen statt. Die Verantwortlichen des Handballbundes beraten in Gummersbach mit Bundestrainer Heiner Brandt über die Zukunft.
Und das war der Sonntagssport mit Marc Eschweiler und das war das Echo des Tages auf WDR 5. und NDR Info. Am Mikrofon war Brigitte Simnacher. Einen angenehmen Abend.